Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Erst tanzten 30.000 Syrer und Syrerinnen in Wien vor Glück, weil Diktator Assad endlich gestürzt werden konnte. Nur einen Tag später stoppt Österreich sämtliche Asylverfahren, die Syrer betreffen. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Die Syrer sind die größte Gruppe der Asylberechtigten in Österreich. Insgesamt leben in Österreich 95.000 Syrerinnen und Syrer. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Das nächste sind die Regierungsverhandlungen zwischen Schwarz, Rot, Pink. Wie schaut's aus? Heute waren alle Parteichefs und die Parteichefin beim Bundespräsidenten, haben berichtet, wie es läuft. Angeblich hat man sich zusammengerauft. Und die Frage bleibt, haben wir zu Weihnachten eine neue Regierung in der Steiermark zumindest? Dürfte das klappen, ob das in Wien auch so ist? Ja, werden wir schauen. Und zahlreiche Journalisten haben sich von X, vormals Twitter, verabschiedet unter Protest, weil sie sagen, Elon Musk, der ist undemokratisch und zu nahe an Donald Trump. Unser Bundeskanzler, der ja in Paris war bei der Eröffnung, Wiedereröffnung von Notre Dame, hat dort Elon Musk getroffen und seither ist er ein Fan von X. Ja. Interessant. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Robert Missig, Autor, Dramaturg und kritische Stimme und SPÖ-naher Journalist bei uns im Studio.
Schönen
und
guten Abend. Hallo.
Heimo Leposchitz, PR-Berater, Unternehmer und ja, FPÖ-Intimus. Kann man das so?
Ja.
Kann man so sagen.
Hallo.
Derjenigen, die zum Beispiel Mario Konasek in der Steiermark beraten haben. Wie schaut es aus in der Steiermark? Gibt es dort bald eine Regierung?
Wir starten jetzt die zweite Woche der Verhandlungen und siehe da, zwei Wochen nach der Wahl schaut es aus, dass man sich schon am Einigen ist. Also heute ist zum Beispiel das Thema Asyl und Sicherheit schon dran, dass das läuft, was ich höre aus den Verhandlungen, relativ gut. Und ich würde mal darauf wetten, dass man Mitte Dezember mit einer Angelobung rechnen könnte, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also man scheint sich dort sehr einig zu sein. Dort hat man das Prinzip erkannt, dass der Erste mal mit dem Zweiten probieren soll und eine möglichst breite stabile Zweierkoalition probieren soll. Das scheint in der Steiermark gut zu funktionieren. Das ist also ein absolutes Gegenbeispiel zum Bund.
Ja, was sagen Sie dazu? Steiermark funktioniert in Wien. Hat man nichts davon gehalten?
Ja. Ja, natürlich. Ich meine, erstens mal sind die Situationen eine andere. Man hat auch mit einem Kickl zu tun, mit einer sich permanent radikalisierenden Bundespartei, auch mit einem Parlamentsclub, mit Lautanarische. Und natürlich hat man auch damit zu tun, dass es bei Bundespolitik doch um größere Themen und heiklere Themen, auch internationale Art geht. Von daher hat man sich entschieden, dass natürlich eine Verhandlungen zu einer Bundesregierung noch dazu in einer so schwierigen, auch budgetären und wirtschaftlichen Umfeld eine heiklere Geschichte sind und länger dauern, ist auch irgendwie klar, als in der Steiermark, wo dann offensichtlich wie immer ÖVP und FPÖ so quasi wie siamesische Zwillinge sowieso ganz schnell sich einigen.
Ja, aber das Thema dieses Wochenendes und verschwundlich auch der nächsten Tage ist auf jeden Fall das, was in Syrien passiert ist. Das Regime ist vorbei, Assad gestürzt, er ist bei seiner Familie in Moskau angekommen. Putin hat die schützende Hand vom Diktator weggezogen und dann ging es sehr, sehr schnell, eine Woche. In Wien haben 30.000, andere sagen 35.000 am Ring getanzt, vor Freude, eine positive Aufbruchstimmung. Ist diese Freude Ihrer Meinung nach zu früh, wenn man noch nicht so genau weiß, wie sich das Land entwickeln wird und vor allem, wie sich diese Rebellengruppen in Syrien darstellen werden? Wie sehen Sie das, Herr Missig?
Naja, ambivalent logischerweise, aber zunächst muss man mal sagen, man kann jedes Verständnis dafür haben, logischerweise, dass eine Bevölkerung, also Syrer und Syrerinnen, die in Österreich leben, die vielleicht kürzer oder länger hier leben, aber auf jeden Fall noch eine emotionale Verbindung zu ihrem Heimatland haben und auch zu ihren Familien, sich natürlich mal primär darüber freuen, wenn eine solche brutale Despotie abgelöst wird. Ja, und wenn sie stürzt, und er war ja doch ein verhasster Herrscher, die gesamte Dynastie der Herren Assad und seins, sie sind ja schon ältere Semester auch in der Außenpolitik, kennen ja nur Hafez al-Assad, die war bei dem sogar im Palast seiner Zeit in Damaskus. Also das ist eine brutale Despotie gewesen, und da gibt es natürlich eine große Freude bei den Leuten, dass die weg sind. Das ist auch eine Freude, die wahrscheinlich Syrien im Moment verbindet, so sehr es natürlich auch Differenzen gibt innerhalb der syrischen Bevölkerung und auch innerhalb wahrscheinlich auch dieser, also mit Sicherheit wissen wir ja, dieser Rebellengruppen. Jetzt ist zu hoffen natürlich, dass diese Freude, die wir gestern auch auf den Straßen hier gesehen haben, nicht vollständig enttäuscht wird. Ja. Wir sollten aber auch nicht so pessimistisch sein. Ja. Also wenn es schlecht ausgeht, dann wird man schon früh genug sehen, jetzt schon so eine pessimistische Haltung zu haben. Es gibt einerseits negative Tendenzen, wir wissen es, also sozusagen, dass da so eine Rebellenallianz ist, die von ehemaligen oder jetzt noch immer Dschihadisten oder zumindest Islamisten angeführt wird. Andererseits haben die in den letzten Wochen und Monaten nicht nur in ihrer Rhetorik sich gemäßigt, sondern ja tatsächlich auch im Vorgehen. Ja, also es ist ein Sieg jetzt ohne Blutvergießen gewesen. Es war auch, wenn man alles, was man hört, stimmt, war sehr viel abgesprochen, auch mit den Institutionen des Vorgängerregimes, bis dahin, dass man den Ministerpräsidenten um eine ordentliche maßvolle Übergabe der Macht zu gewährleisten, im Amt lässt. Setzen wir jetzt mal darauf, dass das keine nur falschen Aussagen sind, keine Lügen und dass es möglicherweise ein guter Weg wird. Also man kann aber natürlich nicht drauf wetten, völlig klar.
Ja, offensichtlich, die Stimmung ist positiv. Es war auch eine positive Stimmung bei den 30.000, die in Wien am Ring getanzt, gefeiert, ein Hubkonzert veranstaltet haben. Eine politische Gruppe hat es komplett anders gesehen. Also Dominik Knepp, der Wiener FPÖ-Chef, hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, wie kann es nur sein, dass die da demonstrieren können. Und Herbert Kickl, der Parteichef der FPÖ, hat gemeint, gute Heimreise. Und hat gesagt, am besten wäre, wenn sofort alle wieder nach Hause fahren würden. Brutale Worte, oder, Herr Leposchitz?
Ich wüsste nicht, was daran brutal ist. Man hat sich ja, die freuen sich ja, 30.000 Menschen haben sich gefreut, dass sie bald wieder in die Heimat können, weil so fasse ich das ja auf. Natürlich dürfen sie demonstrieren, das ist ein völliges Grundrecht. Also ich hätte ja dort als Polizei oder als Innenminister keine Listen aufgestellt für den freiwilligen Heimflug, für die Remigration, weil jetzt wird in Syrien jede fleißige Hand und jede gut ausgebildete Hand benötigt. Und das ist ja nur eine Hilfestellung für die Syrer, die jetzt lieber aber die Dschihadisten haben wollen.
Ziemlich zynisch.
Natürlich ist das zynisch, absolut ja. Ist das zynisch. Aber ich finde es das spannend, dass man jetzt gerade zuhört, wie radikal der Herr Kickl ist und wie gemäßigt jetzt auf einmal die Dschihadisten sind. Ich glaube, die Aleviten, also die gemäßigten Moslems in Syrien und die noch existierende christliche Minderheit, die ja eigentlich eher alle bei Assad waren, weil sie Angst gehabt haben vor den Dschihadisten, die werden das anders sehen. Und wenn nur weil der Herr El Golani, der neue starke Mann laut Medien, das weiß ja keiner genau, jetzt den IS-Turban gegen die Militärkappe eingetauscht hat, glaube ich nicht, dass er seine Überzeugungen eingetauscht hat. Also ich bin in Syrien sehr skeptisch. Unbestritten ist, dass das Assad-Regime ein Verbrecherregime war mit Giftgas und allem, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. So, aber es ist sowohl, das waren Saddam Hussein im Irak und Gaddafi in Libyen waren auch Mörder und Verbrecher. Nur nachdem die weg waren, ist es für die Bevölkerung schlechter geworden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist ja auch nicht ganz von selbst gekommen, dass die Dschihadisten jetzt durchmarschieren, weil da hat schon massive NATO-Hilfe gegeben, wenn man nicht umsonst haben die türkischen Fahnen über Aleppo geweht. Also die Erdogan hat natürlich das NATO-Land Türkei hat er massiv militärisch unterstützt, auch im Kampf gegen die Iraner. Und ich kann nur hoffen, dass jetzt alle, die da gejubelt haben, auch den Heimweg antreten und ihren Beitrag im Heimatland leisten.
Ja, aber es geht ja auch schon darum, welche politische Lösung hat man in Österreich, in Europa, und vor allem wird man wieder die gleichen Fehler machen, die man zum Beispiel 2015 gemacht hat, indem man das einfach nur nicht ernst genug behandelt hat. In Österreich schaut es ja momentan so aus, dass der Kanzler Kahn den Innenminister angeordnet hat, offene Asylverfahren in erster Instanz einmal auszusetzen. Das sind 7.300 offene Verfahren und weitere 12.871 Asylanträge von Syrern, die dieses Jahr gestellt wurden, sind auch auszusetzen. Das ist eigentlich eine ziemlich große Zahl. Was halten Sie davon, dass der Kanzler das angeordnet hat?
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir diesen Zynismus, mit dem er sagt, ah super, jetzt habt ihr da jetzt können alle heimfahren, in einer Situation, wo als erstes mal man diese Freude bei diesen Leuten sieht, das Erste, und wo wir auch die Hoffnung haben sollen, obwohl es natürlich durchaus die Gegentendenzen gibt und die Fragwürdigkeiten, die du aufgezählt hast, dass das zu einem stabilen Übergang und eben nicht zu einem Entwicklung Syriens in einen Failed State kommen wird. Ja? Das kann sein, muss nicht sein. Gleichzeitig ist natürlich auch der Vergleich ein bisschen holpernd, weil das dramatische Blutvergießen hat Syrien quasi schon hinter sich. Es ist jetzt nicht so, dass ein Staat zerfällt und dann ein Blutvergießen gibt, wie in Syrien, wie in Libyen und im Irak, sondern das war ja einer der blutigsten Bürgerkriege, die Syrien im letzten Jahr gesehen hatte. Was die weitere sozusagen Schicksal auch der syrischen Community und der syrischen Flüchtlinge in Wien betrifft, ist es natürlich nach Gesetz und Recht zu verfahren. Da gibt es ja auch gesetzliche Maßgaben. Es ist völlig klar, dass gestellte Asylverfahren, die jetzt noch im Laufen sind, gestoppt werden, weil sozusagen die Maßgabe für die Asylgründe, nämlich ein diktatorisches, totalitäres Regime, das die Leute unterdrückt, das Leute auch zwingt in ein Militär, wo sie gegen die eigene Bevölkerung vorgehen müssen. Viele davon sind geflohen vor diesem Militärdienst. Das ist ja alles nicht mehr gegeben. Völlig klar, dass dann diese Verfahren, die im Laufen sind, gestoppt werden. Darüber hinaus gibt es natürlich verschiedenste rechtliche Abstufungen, nämlich diejenigen, die Asyl schon haben, die lang Asyl haben, die seit dem Jahr 2015 hier sind, die sind ja dann über 5 Jahre hier und haben grundsätzlich natürlich über die Stabilität des Aufenthalts auch das Recht oder das mögliche Recht, hier zu bleiben, wenn die sozusagen der Asylanlassgrund vorbei ist. Und dann gibt es natürlich noch rechtliche Details, sind Kinder involviert, weil die Kinderrechte, wenn die hier in die Schule gehen und eigentlich nie ein anderes Land gesehen haben, dann ist auch das anders rechtlich zu beurteilen. Das ist die rechtliche Geschichte. Realpolitisch würde ich sagen, ja, ist es sowieso so, dass ich glaube, dass von den Syrern, wenn es eine Stabilisierung der syrischen Situation gibt, sehr viele das tatsächlich auch das Bedürfnis haben, zurückzugehen. Ja, aus den verschiedensten Gründen, die müssen wir jetzt nicht diskutieren, das sind ja Details. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir gerade bei denen, die jetzt schon seit 2015, 16 hier sind, ja mittlerweile eine Arbeitsmarktintegration von 70%, ja, insbesondere, also bei den Männern, bei den Frauen sind es 35%, ja, im Durchschnitt, ja, aber sozusagen die sind, na, 50 ist mehr als 50, das sind alte Zahlen, aber circa in der Größenordnung, Männer 70, Frauen 35, in Summe tut es sich auf 50 reduzieren, da haben wir als Staat ein großes Interesse, dass so viele wie möglich von denen bleiben. Ja? Weil bei der jetzigen Arbeitsmarktsituation, die wir und der zukünftigen, die wir in Österreich haben, die Vorstellung, ja, 30.000 oder 25.000 Beschäftigte gehen in absehbarer Zeit von hier weg. Ja? Da fährt dann die U-Bahn nicht mehr und die Straßenbahn, denen fehlen die Fahrer in den Pflegediensten und in den Lieferdiensten. Also da haben wir als Gesellschaft ein riesengroßes Problem. Also da kann man ja nur hoffen, dass diejenigen, die schon gut integriert sind, die lang da sind, die an Kinder auch integriert sind, die auf dem richtigen Weg sind, eher bei uns bleiben. Ob sie es tun werden oder nicht, das ist natürlich ihre eigene Entscheidung.
Also das sagen die Experten, 90% werden bleiben. Ne? So, weil so einen schönen Sozialstaat.
Aber Ihnen wäre es am liebsten, wenn überhaupt alle gehen wird?
Na, also wenn jemand fleißig ist, sich integriert hat und arbeitet, dann bin ich auch für einen humanitären Aufenthaltstitel. Natürlich, wenn der Ausbildung hat, ist er natürlich in Syrien noch viel gefragter und noch viel gebrauchter, weil es ist ja ein Braindrain hin und runter. Und ich glaube, um so viele handelt es sich nicht, die wirklich so, also ich glaube nicht sehr viel.
Aber
die Theorie, dass das Pflegesystem die U-Bahnen nicht mehr fahren, wenn die Syrer weg sind, halte ich für äußerst gewagt. Da schmunzle ich eher. Es ist auch total spannend bei den Demonstrationen, dass wo vor 2 oder 3 Wochen diese paar hundert Pro-FPÖ-Demonstranten waren, dass da Wasserwerfer waren, die Leute sind alle registriert und eingekesselt worden bei den Pro-Palästina-Demos und bei den Pro-Syrien-Demos der Islamisten, hat sowas nicht gegeben, da war gar nichts, da sind einfach marschiert, da hat es auch niemanden behindert, erstaunlicherweise. Ich sage nochmal, es ist zweierlei Maß beim Herrn Kahner. Und eins muss man natürlich dazu sagen, das ist ja nur ein Schmäh mit den Asylverfahren aussetzen. Erstens geht das rechtlich gar nicht. Zweitens weiß kein Mensch, wie stabil die Lage in Syrien ist, weil schon die von der Türkei unterstützten Islamisten gegen die von den USA unterstützten Islamisten anfangen zu kämpfen. Dann werden die Russen sich das sicher nicht gefallen lassen, sondern wieder wen, und dann wird der Iran, der jetzt draußen ist, wieder wen haben. Also die Sicherheit, wir dürfen ja nicht einmal aus Österreich nach Griechenland abschieben. Was wird denn ein Höchstgericht dann sagen beim Herrn Nehammer und beim Herrn Kahner, wenn man ihn nach Syrien abschieben? Das ist ja eine Leitverarschung, mehr ist das ja nicht. Das wird ja rechtlich nie halten, auch wenn man es will oder nicht will. Aber das hält ja nicht. Wir dürfen nicht einmal ins EU-Land Griechenland abschieben, weil die Menschenrechtssituation zu gering ist. Das ist ja die viel absurdere Geschichte. Und ich bin dafür, dass die halt, Asyl ist Schutz auf Zeit. So. Wenn der Asylgrund wegfällt und wenn, hoffen wir, dass es dort funktioniert. Ich bin eher skeptisch. Ich glaube auch nicht, dass es viel Frieden geben wird, wenn ein islamistischer Staat an der Nordgrenze von Israel sich etabliert. Also das werden die Israelis sich sicher nicht allzu lang gefallen lassen und dann Pufferzone mit Krieg machen. Auch nicht, dass die Islamisten jetzt das Biowaffen- und Giftgasarsenal von Herrn Assad erben. Das muss man ja beachten. Die haben ja ein massives Waffenarsenal. Und wenn man weiß, wie im Libanon die Situation ist und diese erst das HTS, die vom El Golani, die jetzt anscheinend die stärkste Gruppe ist.
Genau.
Das heißt ja übersetzt nicht die Befreiungsfront von Syrien, sondern die Befreiungsfront der Levante. Da ist Jordanien, Israel und Libanon mit gemeint. Also die sind ja dann eher im IS-Denken und Al-Qaida-Denken, dass das alles de facto befreit gehört. Also da sind sehr, sehr viele Fragen offen. Der Jubel ist glaube ich, nicht gerechtfertigt, muss ich es anschauen. Aber ich bin dafür, dass man schon langsam so eine kleine Remigration vorbereitet, damit die Leute dann, die gejubelt haben, auch eine Hilfestellung bekommen, dass sie Österreich verlassen.
Sie sehen also, die Debatte geht weiter. Was wird geschehen? In Deutschland zum Beispiel hat der Ex-Gesundheitsminister Spahn von der CDU angeregt, 1.000 Euro plus einen Charterflug nach Damaskus sollte sich die Situation vor Ort in Syrien normalisieren in den nächsten Wochen als Modell. Mehr davon nach einer kurzen...
Nur ganz kurze Einwendung, das haben die Deutschen ja gemacht bei Afghanistan, die 1.000 Euro. 80%, die einen 1.000er gekriegt haben, waren 4 Wochen wieder in Deutschland. Also 80% von den 50, die abgeschoben worden sind.
Also ich stelle jetzt mal fest, es ist eines der diktatorischen Regimes
absolut
gestürzt worden. Ja?
Ja.
Bei dir. Die Verbündeten der FPÖ, der Herr Putin
also
aus
Assad
Russland, Herr Putin aus Russland hat eine schwere geopolitische Niederlage eingestreckt und ihr freut euch und ihr tut als erstes darüber klagen, dass das der Fall ist.
Also
ich tue jetzt mal nicht primär darüber klagen. Zweitens mal
hat der arabische Frühling Stabilität
zweitens
gebracht?
Ich sage jetzt nicht, dass es Stabilität bringt.
Aber der arabische Frühling... Der arabische Frühling hat dort Menschenleben gekostet, Stabilität gekostet und Flüchtlingswellen verursacht. In Europa Millionen von nicht erwünschten Menschen
gebracht. Ich wollte nur replizieren drauf. Natürlich kann es so sein, wir kennen es aus der Geschichte, wann Despotien, und es ist eine schlimme Despotie, stürzen, dass hinterher ein Chaos ausbricht, das noch sehr viel schlimmer ist. Ja? Das ist aber trotzdem erstens mal kein Anlass, sich auf die Seite von Despotien zu stellen, und zweitens ist es vor allem Anlass dazu, alles zu tun, um eine schwierige oder gefährliche Situation zu stabilisieren und nicht gleich sich auf die Seitenauslinie zu stellen und zu sagen, ja, wird eh nichts draus, ja, das schauen wir uns an. es gibt negative Tendenzen und es gibt positive Tendenzen, und diese positiven Tendenzen gilt es jetzt zu unterstützen. Da haben wir alle ein Interesse dran, also alle, da meine ich sozusagen der Westen, wir, die angrenzenden Regionen, dass der Herr Putin und der Iran daran kein Interesse haben, das ist klar.
Das ist klar. Also das
trotzdem
ist,
muss nein, ich aber jetzt, kurz, trotzdem nein, muss
aber
ich
wenn
jetzt
ich, wenn kurz... Ich, na, ganz kurz noch Ansatz. Wenn ich Plan A obtrage, brauche ich einen Plan B. Habe ich keinen Plan B, schau mal, was, ob Plan A nicht vielleicht doch besser ist. Das ist normale Strategie und Hirn.
Du meinst Herrn Putin unterstützen? Nein.
Trotzdem muss ich jetzt die Diskussion unterbrechen und abgeben in eine kurze Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir uns ausführlich darüber unterhalten, was passiert jetzt eigentlich mit den 95.000 Syrerinnen und Syrern in Österreich. Wie schaut ihr Asylstatus aus und was wird die Bundesregierung machen, um jene, deren Verfahren noch im Laufen sind, vielleicht abzuschieben oder nicht abzuschieben? Geht es überhaupt? Und die Meinungen sind da heftig auseinandergedriftet. Robert Miesig hat gemeint, Zynismus ist jetzt überhaupt komplett fehl am Platz. Man muss schauen, wie sich das vor Ort entwickelt. Heimo Leposchitz meint, ja, man sollte alles daran setzen, um eben jene, die hier in Österreich sind, möglichst schnell zurück in
nicht
ihre
Heimat. Nicht alle, die nicht arbeiten und die sich die in der Heimat gebraucht werden. So.
Ja, was ja. In der Heimat gebraucht wird.
In Österreich ein Sparpaket, das ist einmal ein Sparpaket, das einfach umzusetzen ist, nämlich die Leute zu remigrieren, die bei uns nur was kosten.
Also diese ganzen identitären Parolen alleine sozusagen mit dem Wort Remigration, das kannst du an sich sparen. Aber abgesehen davon,
das
ist ein schönes Sparpaket, waren mir ganz wesentliche Teile, wie ich habe schon gesagt, sozusagen von, es gibt ja nicht die Syrer, es gibt die Syrer, die länger da sind, es gibt Syrer, die kürzer da sind, es gibt welche, die ein Unternehmen gegründet haben.
Primär Aleviten und Christen.
Nein, das ist ja alles nicht wahr. Ja, ich meine, ich kenne genug sunnitische Muslime aus Aleppo, die hier sozusagen schon gut integriert sind und wirklich erfolgreiche auch Unternehmen haben. Der Punkt ist doch der, wenn 70% derer, die im Jahr 2015-16 gekommen sind, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schon haben, also in den Arbeitsmarkt integriert sind, dann haben wir als Gesellschaft ein Interesse. Natürlich haben wir ein Interesse daran, dass die und deren Kinder hier bleiben. Ja? Dass die, warum? Dass Syrien natürlich hier zum Bruttonationalprodukt beitragen und Steuern zahlen in einer Situation, wo wir, wie wir alle wissen, ein Arbeitskräftemangel auf jeder Ebene, auf jeder Ebene des Arbeitsmarktes. Also sowohl bei den qualifizierten Fachkräften als auch bei denjenigen, aus denjenigen,
ja, die
ich glaube, dass man gegenüber diesem Zynismus überhaupt nicht mehr argumentieren muss, dass er sich von selbst richtet. Die Atomphysiker sind nicht wirklich diejenigen, wo es einen Fachkräftemangel gibt. Wo es einen gibt, dann sind es bei den Installateuren, dann sind es bei den gut ausgebildeten Facharbeitern, da haben wir einen Mangel.
Und das können die Syrer, die in die letzten Jahre gekommen sind, ohne irgendeine Ausbildung.
Sie haben ja eine Ausbildung gemacht.
Eine Ausbildung haben die denn?
Der eine, der andere. Also ja. Du brauchst ja nicht so zynisch sein.
Messerfachkraft-Texas.
Ja, natürlich, weil euch sind alle Messerstecher, ja, genauso wie alle. Dann sind alle FPÖler Kinderporno-Konsumenten, nur weil das bei euch immer aufpoppt.
Also entschuldige, nur weil ich die jetzt einmal ein bisschen aufmache, braucht man nicht das.
Ja,
ich
sag das ja, wir können gerne über die Prozesse der FPÖ in Graz reden. Ja? Ich meine, sozusagen
Welcher Prozess in Graz? Gibt es einen Prozess in Graz?
Es gab schon Prozesse gegen gegen euren ehemaligen Fraktionsmitglieder. Ja, sicher haut das aus. Natürlich haut es die Leute raus, wenn sie in dem Moment, wo sie...
Aber natürlich kann man syrische Messerstecher verteidigen und die FPÖ ist ganz böse. Ja, das ist halt die SPÖ. Und mit der koaliert die ÖVP. Jeder ÖVP-Wähler kann bei der Niedersachsen und Gemeinderatswahl und in Burgenland erwatschen verteilen.
Es gibt überall Kriminelle in der FPÖ, es gibt Kriminelle unter den Syrern, so ist es halt, aber es gibt auch sehr viele anständige Leute, sogar in der FPÖ. Sogar in der FPÖ gibt es anständige und nicht kriminelle Leute und auch ein großer Teil der syrischen Wohnbevölkerung in Österreich.
Ja, dann können Sie anständig nach unten.
Trotzdem möchte ich Sie jetzt zurückführen zu Zahlen. Ja, da sind dann keine Emotionen mit dabei. Also, es gibt von 2015 bis 2024 86.905 Syrerinnen und Syrern, die einen positiven Asylentscheid in Österreich erhalten haben. 17.421 Syrer genießen momentan den sogenannten subsidiären Schutz. Und laut Innenministerium sind mit 30. November 12.886 Verfahren von Syrien in Österreich noch offen. Davon sind 1.146 Kinder, die im Zuge des Familiennachzugs nach Österreich
kommen. Und das könnte man noch ergänzen, dass 60% der Syrer in Wien in der Mindestsicherung sind.
Ja, die Frage, die sich jetzt stellt, diese Anregung kam auch aus Deutschland, sollten sich nicht jene Länder wie zum Beispiel Deutschland, Österreich, die Türkei und auch skandinavische Länder momentan zusammensetzen und eine Konferenz veranstalten, was sollen wir tun, ohne emotionale Streitereien darüber und wie könnte man dabei helfen, einerseits bei Rückführungen und andererseits beim Bilden einer halbwegs stabilen neuen Regierung in Syrien. Wäre doch ein Weg, der besser wäre, als sofort einfach nur zu sagen, wir hauen jetzt alle raus.
Ja, sofort passiert ja eh nichts. Also sofort passiert jetzt mal, dass die laufenden Asylverfahren gestoppt oder ausgesetzt werden, weil, wie gesagt, die Grundlage ja eine andere ist. Ansonsten schaut man ja eh mal zunächst, wie sich die Situation entwickelt. Und selbst wenn sie sich stabilisieren wird, dann wird all das, über das wir jetzt hier diskutieren, das ist ja jetzt eh nur eine Fernsehdiskussion, muss man dazu sagen, weil es real so nicht passieren wird, wird man dann sukzessive, allmählich mit diesen Dingen umgehen. Dazu gehört, dass man Rückkehrer und Rückkehrwillige auch unterstützt. Ja, es spricht ja auch alles dafür. Ja. Mein Argument ist ja nur, diejenigen, die wir es hier geschafft haben, gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ja, da haben jetzt ganz, ganz egoistisches Land gesprochen, ja, wir Interesse, dass sie bleiben. Ja. Dass natürlich Syrien auch ein Interesse hat, dann im Fall der Fälle, ja, dass sie zurückkommen und hier ihre Arbeitskraft und ihre Qualitäten einsetzen, ist ja eine andere Geschichte. Wir wissen doch über die demografische Entwicklung bei uns. Wir wissen ja um die Entwicklung des Arbeitspotenzials. Wir wissen ja sozusagen über die zukünftige Diskrepanz zwischen Menschen im arbeitsfähigen Alter und Menschen im Postarbeitsalter. Wir wissen doch, dass wir Zuwanderung brauchen. Ja? Jetzt kann man die Möglichkeit, 30.000, die hier schon sozusagen im Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben, zu unterstützen, wegzugehen. Dann müssen wir sie durch andere ersetzen. Ja? Dann fliegt sicherlich wieder irgendein Minister auf die Philippinen oder sonst irgendwie und versucht und schmückt sich damit, dass er 200 Krankenschwestern gebracht hat. Ja, das ist doch völlig geisteskrank. Ja?
Okay, dann mache ich einen Vorschlag zur Güte. Wir fangen mal mit den 60.000 an, die nicht arbeiten und die 30.000, die arbeiten, bleiben im Land.
Gibt's aber nicht.
So, ja.
Gibt's aber nicht.
Ja, wieso? Wenn 90.000 da sind, 30.000 arbeiten, bleiben 60.000 übrig.
Ja, 30.000
du hast ja gerade gesagt, die 30.000 sind da. Jetzt zitiere ich ja nur.
Ich sage ja,
und 90.000 sind da. Und wir fangen an mit den 30.000.
60% sind in den Arbeitsmarkt integriert.
60% der Syrer in Wien sind in der Mindestsicherung. Das kann
in der Mindestsicherung kann es bald sein.
Aber jetzt einmal grundsätzlich.
Das ist wieder Lügen mit Statistik, Heimo. Jemand wird vielleicht möglicherweise 680 Euro netto verdienen und ist ein Aufstieg.
locker in der Mindestsicherung. Ja, der ist dann auch in der Mindestsicherung.
Ja, aber dann zahlt er keine Steuern.
Aber Sozialversicherung zahlt er schon.
Ja, aber zahlt er keine Steuern.
Sozialversicherung zahlt er schon.
Und der kriegt dann die Mindestpension mit 600 von ihm, kriegt er die Mindestpension mit 1200 ungefähr und zahlt eine Sozialversicherung keine Steuern. So ist ein super Geschäft.
Vor allem bringt
ein tolles Geschäft.
Vor allem bringt er eine Leistung.
Ja, Weltklasse. Aber er kostet mehr, als er bringt.
Und selbst wenn er, nein, das stimmt ja nicht.
Natürlich. 1 plus 1 ist 2, nur weil der Linke nicht rechnen kennt.
Heimer, du kannst nicht rechnen. Du solltest dich ein bisschen mit
der Wirklichkeit... Wenn jemand, der 600 verdient, aufgestockt wird durch die Mindestsicherung, dann 1200 Pension kriegt, kein Lohn- und Einkommensteuer zahlt, nur Sozialversicherung, Abgabe zahlt von dem an 50er, dann finanziert er sich, also bitte, wieder. Entschuldige, ich war selber im Sozialministerium.
Lass mich mal ausreden. Bei einer fiktiven Einzelperson. Stellen wir uns aber vor, das ist jemand, der hat eine Gattin und auch noch ein Kind. Ja, dann hat er vielleicht 2.900 netto und ist trotzdem noch ein Aufstockender.
5.800 netto, nämlich Sozialhilfe im Wendesführer. Aber eins muss man mit Grundsatz sagen. Ich finde die Diskussion grundfalsch. Warum hat Europa irgendeine Verantwortung gegenüber Syrern? Entschuldige, ich höre immer die arabische Umma, die islamische Umma, die Gemeinschaft der islamischen Länder. Was ist denn mit Saudi-Arabien? Was ist denn mit den ganzen arabischen reichen Staaten? Die haben keine Aufnahmen, wir haben alle Aufnahmen. Jetzt sollen wir ihnen das Leben und den Wiederaufbau auch noch zahlen und die Araber kassieren Millionen und Milliarden und machen überhaupt nichts. Das ist ja keine europäische Aufgabe. Wir stehen in Österreich vor Steuererhöhungen, vor einem brutalen Sparpaket und dann wird darüber diskutiert, wie wir jetzt Syrien auch noch helfen sollen. Wir sollen der ganzen Welt helfen, wenn bei uns den Leuten das Gesundheitssystem zusammenbricht, das Sozialsystem zusammenbricht, das Bildungssystem hat massive Probleme. Wir sollen noch mehr zahlen für die ganze Welt. Zahlen für die ganze Welt, das ist die Aufgabe von Österreich. Nein, was haben wir Verantwortung für Syrien? Null, wir haben null. Das Einzige, was wir zahlen sollen, sind die Flieger. Retour und das war's dann.
Also das ist ein Klassiker, der Klassiker der populistischen Argumentation.
Ja, aber
das
ist doch so.
Ich habe mir das jetzt angehört. Der Klassiker der populistischen Argumentation ist, alles in einen Topf werfen. Ja?
Na,
hat schon in den 1940er Jahren ein Analytiker von der Rhetorik der amerikanischen Faschisten analysiert. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, ein gutes Beispiel hast du gerade gebracht, nämlich das alles in einem Topf
werfen. Das sind die Araber, das eine, die Faschisten,
das eine,
sie keinen eigenen Araber einlassen.
Darf ich mal ausreden? Das eine ist, was wir sind jetzt tatsächlich, sollte sich in Syrien ein demokratisches oder einigermaßen stabiles und mit Menschenrechten wahrendes, wo man leben kann, Regime bilden, sind wir überhaupt nicht verpflichtet gegenüber den Menschen. Das ist ja völlig klar. Das ist ja völlig klar. Meine Argumentation ist, dass wir ein eigenes, intrinsisches, egoistisches Interesse daran haben, dass wir eine Bevölkerung, die wir hier schon integriert haben, wo die Kinder kommen, die hier am Arbeitsmarkt integriert sind, dass die hier bleiben. Ja, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, und deswegen werden wir wieder vorher das alles in einen Topf werfen, ist die Frage, was kann eigentlich oder da sollte der Beitrag der restlichen Welt, das haben wir ja noch überhaupt nicht diskutiert, zur Stabilisierung Syriens sein? Ja? Muss man da Geld geben für den Wiederaufbau? Soll man nicht? Welche Aufgabe haben die USA? Welche Verpflichtungen hätten China und Russland? Insbesondere Russland, die das Land zerstört
haben.
Darf ich diesen Satz weiter sagen? Ja? Das ist doch eine ganz entscheidende Frage. Sozusagen, selbst wenn wir eine Verpflichtung haben, haben wir natürlich ein Interesse der Stabilisierung dieser Regionen. Weil wir wissen was passiert, wenn sie destabil sind. Ja? Ja, dann haben wir erst recht Flüchtlingswellen, die nächste nämlich. Stellen wir uns vor, Syrien geht unter jetzt in einem Bürgerkrieg, was ja möglich ist. Ja? Haben wir Interesse daran? Haben wir keines daran? Weil natürlich dann wieder riesengroße Flüchtlingswellen vielleicht von anderen Bevölkerungsgruppen kommen. Ja? Also da muss man immer sehr vernünftig und auch besonnen vorgehen und nicht nur mit Schlagworten und alles in einen Topf werfen.
Wie gesagt, also wenn die Amerikaner, die Chinesen, die Iraner und die Russen nicht mehr die dortigen kriegsführenden Mächte finanzieren, dann hätten sie genug Geld für den Wiederaufbau und da braucht es nicht Europa.
Genau, aber die Anregung war trotzdem diejenige, dass die Fehler, die 2015 gemacht wurden von Europa und auch anderen Ländern, jetzt nicht wieder gemacht werden. Und da sollte man vielleicht sich hinsetzen und überlegen, was kann man tun, wenn es geht, möglichst ohne Emotionen.
Ob nicht, das also auch nicht so wirklich in der Range unseres Einflussbereichs. Also genau, wir werden jetzt nicht wirklich gut sein in der Stabilisierung von Syrien.
Ja. Das ist ja nicht europäischer, wir sind ja keine Supermacht, das ist keine europäische Aufgabe. Ja. Unsere Aufgabe ist, unsere Grenzen zu schützen, damit es funktioniert und passiert.
Die Europäische Union und die großen Länder Europas haben natürlich eine Aufgabe in der Stabilisierung Syriens. Ein kleines Land von Österreich, wie Österreich, dessen Beitrag wird natürlich begrenzt.
Wir sind keine Supermacht, sollen die Supermächte machen.
Ja, dazu vielleicht ein ganz kleines Detail. Der Führer der Rebellenallianz, Giuliani, kommt übrigens aus einem kleinen Ort auf den Golanhöhen. Mhm. Ja, und vielen Österreichern, allen jenen, die eng mit dem Bundesheer zu tun gehabt haben, werden sich vielleicht noch erinnern, dass genau dort über Jahrzehnte hinweg viele österreichische Blauhelm-Soldaten standen.
Auch Journalisten, die dort mal auf der kleinen Tribüne gestanden sind und die Soldaten könnte, sind vorbeigezogen. Also,
aber man könnte natürlich auch die Vergangenheit in die Zukunft transferieren. Und, und das war gestern, nämlich, dass die Israelis die UNO-Blauhelme gegen die Islamisten gegen einen Angriff verteidigt haben.
Ne? Ja, gut, auch das gibt es. Also es wird noch viel passieren in Syrien. Die politische Lage, die sich momentan dort darstellt, hat sich zwar grundlegend verändert. In welche Richtung es gehen wird, können wir momentan noch nicht sagen. Allerdings wäre es an der Zeit, jetzt und nicht erst in einigen Monaten, sich darüber Gedanken zu machen, was man dann tatsächlich politisch tun wird. Das wäre das Thema Syrien gewesen. Also wir werden da noch viel darüber diskutieren. Jetzt schauen wir in die Hofburg. Da waren heute die Parteichefs von Schwarz, Rot und Pink und haben dem Bundespräsidenten berichtet. Was? Das erfahren Sie nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Es wird noch viel darüber diskutiert werden, was soll jetzt eigentlich mit den 95.000 Syrerinnen und Syrern, die in Österreich leben, in Zukunft passieren. Wer geht nach Hause? Bei den Demonstrationen am Ring jedenfalls haben all diejenigen, die im Interview mit OE24 über die Lage befragt wurden, gesagt, ja, Heimat bleibt Heimat. Wir werden das, was wir in Österreich gelernt haben, in der Heimat wieder umsetzen. Ob das tatsächlich passiert, wir werden sehen. Österreich ist momentan politisch nicht so stabil. Wir haben keine Regierung. Aber nicht nur in Österreich gibt es keine Regierung, auch in Deutschland.
Und in Frankreich übrigens auch nicht.
Keine Regierung in Frankreich auch nicht. Also Europa ist, was das anbelangt, momentan nicht so gut aufgestellt. In Rumänien gibt es wilde Diskussionen, aber bleiben wir einmal in Österreich. Heute wurden der Bundespräsident wieder informiert darüber, wie es läuft so bei der Ampel hin zur Zuckerkoalition. Was hört man, Herr Misik?
Also ich würde weder Ampel noch Zuckerl sagen, weil Zuckerl ist so irgendwie, die Kronenzeitung hat das erfunden und es gibt keinen Grund. Und Ampel ist nun rot, grün, gelb, von den Lichtern her. Und das ist in Österreich nicht der Fall. Ja. Also es ist drei. Schwarz, es ist eine Dreierkoalition aus Schwarz, Rot und Pink. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, also ich gehe davon aus, dass diese Koalition geschaffen wird. Also gerade, ich habe, wenn man so hört, aus den Untergruppen, aus den verschiedenen Verhandlergruppen, ist eigentlich da und dort, also in vielen, eine gute Stimmung und man kommt gut voran. Wo es natürlich gehakt hat bis vor einer Woche, war halt in der Budgetgruppe, weil da die absurde Situation auch eingetreten ist, dass die ÖVP einfach so weitermachen wollte, quasi mit, wir verhandeln jetzt, was gibt es für Ausgaben im nächsten Jahr, und eigentlich nicht von der einsamen Seite reden wollte. Und dann hätte man erst recht prolongiert, was man in den letzten Jahren hatte, nämlich ein Regierungsprogramm und Dinge, die gemacht werden, aber ohne Gegenfinanzierung. Ja. Also hätte man, hat man ja sowieso jetzt drohende Budgetdefizite von 4,2%, was auch durch die Ausgabensituation der letzten Regierungen ja, herbeigeführt worden ist. Ich erinnere nur daran, man hat einen Familienbonus eingeführt, man hat die Köst gesenkt, man hat die Abschaffung der kalten Progression gemacht. Alles, für alles kann man sein. Ja, Familienbonus hat natürlich den Menschen geholfen und Abschaffung der kalten Progression natürlich den Menschen geholfen, aber man hat es vollkommen ohne Gegenfinanzierung gemacht und das Ergebnis sind jetzt natürlich auch, dass das Budget aus dem Lot geraten ist. Und das muss jetzt in den nächsten Wochen, das ist natürlich schwierig in einer Situation wie der jetzigen, du darfst dir die Konjunktur nicht vollkommen kaputt sparen, du musst aber andererseits die Haushalte konsolidieren, du musst da schauen, dass du vielleicht andere und dann mehr Einnahmen generierst und du musst da sozusagen die Konjunktur ankurbeln und gleichzeitig das Budget konsolidieren. Das ist natürlich in der Nähe dessen, was man so volkstümlich nennt, die Quadratur des Kreises. Ja? Muss man hinkriegen, wird man hinkriegen, aber wird sicherlich noch sehr viel Gehirnschmalz der Verhandler brauchen.
Ja, der Bundespräsident ist ja nicht der große Freund der FPÖ, aber wie beurteilen Sie das, was momentan passiert bei den Regierungsverhandlungen?
Man könnte ja vorschlagen, Dümpel, ne, die türkise Ampel, das ist eine schöne Abkürzung, weil das wird da gut passen, also die Dümpel-Koalition oder Depressionskoalition, das hast du mal gesagt, weil alle mit so einem depressiven Gesicht in die Verhandlungen gehen und noch mehr depressiver rauskommen. So, die Frage ist halt, wie verkaufen ÖVP und NEOS, die versprochen haben, es gibt keine Steuererhöhungen, ihre Steuererhöhungen, die kommen werden, was man hört, und es werden massive Steuererhöhungen kommen. Es kommt jetzt schon, was schon vorher fix war, die Lkw-Maut um 12% wird erhöht, die CO2-Steuer steigt um 22% mit 1. Jänner. Man hört, dass die Grundsteuer wird erhöht, also die Fleißigen werden, diese, was geschaffen haben, werden weiter belastet. Die ganzen Steuern auf Alkohol, Tabaksteuern wird erhöht, Mineralölsteuer wird erhöht, also das Heizen wird teurer, Tanken wird teurer, also die Fleißigen, die zur Arbeit müssen und sich ein Auto eh kaum mehr da leisten, werden weiter belastet. Also man hört aus der Koalition, aus einem völligen fleißigen Malus, man hört aber nichts von Einsparungen. Heute ist zum Beispiel die Erhöhung der Beamtengehälter beschlossen worden, es sei jedem gegönnt, ne? Als Schmäh die Nichterhöhung der Politikergehälter, aber nur auf Bundesebene, bei Land, bei den Ländern wird weiter kassiert. Also das ist alles so eine Schmähgeschichte, also immer fleißigen Malus. Man hört aber nicht, wo eingespart werden soll. Also irgendwo wird man ja wohl einsparen müssen bei den Ausgaben. Man hört nichts davon, dass man bei der Mindestsicherung zumindest eine, sagen wir mal, eine Leistungsvariante einbringt für diejenigen, die leisten können. Dass diejenigen, die nicht können, ne, weiter Mindestsicherung ohne Probleme erhalten, dafür steht ja jede Partei in diesem Land. Aber dass die jungen 18-Jährigen Mindestsicherung sie aussuchen können, ob sie arbeiten gehen wollen oder nicht arbeiten gehen wollen, das wird man beenden müssen. Ne? Wenn die Wirtschaft trotz massiver Krise Arbeitskräfte sucht und man kann, und in Wien sind 23% der 18-Jährigen in der Mindestsicherung, dann haben wir eine Schieflage zwischen Einkommen und Vollkasko. So, und das wird man beenden müssen, das hört man aber nicht. Bis jetzt hört man nur Belastungspaket für die letzten paar Leute, die arbeiten, das Ganze noch tragen. In Österreich zahlen 1,9 Millionen Lohn- und Einkommenssteuer und erhalten damit 9 Millionen. Das ist eine massive Schieflage und die will man weiter belasten. Und wenn man hört, dass überlegt, die Mehrwertsteuer zu erhöhen oder die KÖST sogar zu erhöhen, wo 7 von 10 exportierenden Unternehmen nachdenken, das Land zu verlassen, wenn man hört, dass es eine höhere Energieabgabe gibt, wo die Amis ein Siebtel Energiekosten von Österreich haben und alle energierelevanten, redet mit dem Christian Kern, der in Deutschland jetzt das Unternehmen hat, wie schwierig es in Deutschland und in Österreich ist, als halbwegs noch wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist ja Wahnsinn. Also man wirkt die Konjunktur völlig ab und da bin ich schon gespannt, wie die Frau Meinl-Reisinger, besonders für die NEOS, weil die haben ja versprochen, keine Steuererhöhungen. Und der Herr Nehammer, bei dem ist eh schon wurscht, der kann sagen, was er will. Der sagt eh alle drei Tage was anderes, dass das verkaufen wollen. Bei der SPÖ wäre es dann ein riesen Erfolg, weil die stehen ja für mehr Steuern für diejenigen, die arbeiten.
Ja, also nach Aufbruchsstimmung klingt das nicht.
Die Opposition muss natürlich auch keine Aufbruchsstimmung verbreiten, sondern im Gegenteil muss immer sozusagen immer alles niedermachen. Das gehört ja auch dazu. Ja? Zunächst einmal wissen wir ja noch nicht mal, schön, dass du auch schon weißt, wie diese Regierungsverhandlungen ausgegangen sein werden. Ja, ich weiß es noch nicht. Und wir wissen nicht, welche einnahmenseitigen Elemente zur Stabilisierung des Budgets kommen werden. Ja. Die Sozialdemokratie hat natürlich immer gefordert, es auch sozial gerecht zu machen. Das heißt, dass wir das machen, was die OECD uns immer auch quasi auch empfiehlt, dass wir da bei uns ein Großteil des Steuersystems auf Arbeit und Leistung beruht, auch leistungslose Einkommen wie zum Beispiel Erben und eine kleine Vermögensabgabe einführen. Vermögensteuer, das habt ihr ja. Das habt ihr in den letzten
Regierungen.
Ja, ihr habt
es. Und haben den
Familienbonus.
Wir als FPÖ haben einen Überschuss zwar gehabt, den Familienbonus unterstellen lassen.
Ja, natürlich.
Und dann ist Schwarz-Grün-Kohl als ist das Bauch.
Nein.
Das geben mehr aus wie zur Corona-Zeit.
Ich weiß schon, dass du immer eine bellst, wenn es für dich unangenehm wird.
Na, wenn du einen Blödsinn
bezahlst. Ihr habt
keinen Überschuss gehabt 2019. Hatten wir einen Überschuss? Ja, nein.
Bitte ausreden.
Ja oder nein?
Ja, und wann haben eure Geschenke zu wirken begonnen, die nicht gegenfinanziert waren? Hinterher. Ja, kein Wunder, dass ihr 2019
einen Umschuss hattet.
Und hinterher haben sich die Folgen eures Tuns gezeigt.
Ja,
so
absolut.
Wie wir es ja auch im Pflegebereich, auch im Gesundheitsbereich haben, eure berühmte Patientenmilliarde. Da hat sich auch nicht im Jahr 2019 schon gezeigt.
Weil die ÖGK erst 2020 gegründet wurde.
Ja,
wir waren 2019 schon draußen.
Ja,
2020.
Ja,
also die FPÖ ist auch nach der grünen ÖGK schuldig.
Ihr habt es alle. Okay. Also, siehst du, wieder schön, du schreist rein, wenn du merkst, es ist unangenehm.
Wieso?
Ihr habt es auf die Schiene gesetzt und die negativen Folgen, da war es Gott sei Dank schon draußen,
wie
sie gekommen sind. Ja?
Also, die ÖGK ist 1.1.2020 gegründet worden. Nein, 2019 war die FPÖ in der Regierung.
Da seid ihr wirklich die Letzten, die irgendjemand einen Ratschlag geben
können. Zeitmaschine oder wie?
Ihr seid hier wirklich die Letzten, die irgendjemand einen Ratschlag geben können.
So viel Ordnung und so viel
Verantwortung. Aber es ist natürlich so, das, was da kaputt gemacht worden ist in den letzten Jahren, nicht nur von euch alleine, das gebe ich zu, da war die ÖVP dabei und die letzte Regierung hat auch einiges falsch gemacht und zwar erheblich, insbesondere beim Durchrauschen lassen der Inflation. Aber jetzt muss das, was da ruiniert worden ist, repariert werden. Wir sind in einer Reparatursituation und das wird nicht so einfach gehen. Ja, die Sozialdemokratie, ich komme noch mal darauf zurück, würde natürlich lieber Vermögensteuern, Erbschaftssteuern für diejenigen, die besonders reich sind, progressiv, also in Sinne, wer sehr viele Millionen besitzt, zahlt mehr. Ja, jetzt hör doch mal auf mit deiner permanenten Propaganda.
Stimmt ja.
So, das würde die Sozialdemokratie wollen. Die Sozialdemokratie würde gerne gerechte und faire Steuern.
Das ist gerecht, okay.
Die Starken und die Reichen mehr Beitrag, also nur einen ähnlichen Beitrag leisten wie die Arbeitnehmer. Tatsächlich sperrt sich die ÖVP immer dagegen. So, jetzt ist in Diskussion, und da gebe ich dir recht, das ist ein Problem. Ich sehe das ein Problem verglichen mit den Alternativen, die es gibt, die Grundsteuer zu erhöhen, weil die zwar sozusagen dann vielleicht Budgetlöcher stopft, aber eben nicht so sozial fair ist wie eine Vermögensteuer oder eine Erbschaftssteuer, weil sozusagen letztlich jeder es bezahlt. Der kleine Häuselbesitzer besitzt, der Mieter bezahlt und so weiter bezahlt. Es ist natürlich eine vermögensbezogene Steuer, aber eine, die nicht so fair ist. Das ist ja an sich nicht so wichtig, weil die Gemeinden haben ja natürlich auch ein riesengroßes Loch.
Budgetdefizit macht die Grundsteuer gar nichts, weil es geht direkt an die Gemeinden. So.
Ja, trotzdem, aber dass die Gemeinden ein großes Loch aufgrund vergangener
Entwicklungen haben. Ich sage dir jetzt nochmal bei mir als Unternehmer, also ich bin ein Personenunternehmen, das relativ gut verdient. Würde ich in die Slowakei umsiedeln mit meinem Unternehmen, das geht innerhalb von 10 Tagen, spare ich mir 40.000 Euro Steuern im Jahr. So, wenn ihr die Steuern erhöht, was wie viele Unternehmer sagen, legt es uns am Arsch, wir gehen jetzt einfach, weil wir zahlen nicht mehr, weil wir woanders billiger produzieren etc. Die ganzen Unternehmen, das Köst zum Beispiel etc., die Leute die höhere Steuerbelastung haben. Und die SPÖ-Finanzsanierung, schauen wir uns den Herrn Doskozil halt an. Das neue Budget im Burgenland, 40 Millionen Defizite waren im Burgenland veranschlagt. So, heute ist ein Nachtragsbudget beschlossen worden, mit 127 Millionen. Mehr wie das Dreifache überschritten, mehr wie das Dreifache. Das muss man mal klären, wie das Finanz...
Ja, erstens mal wissen ist, wir ne? natürlich, dass wir eine...
Von 40 auf 127
im
Vorschlag, also das Dreifache...
weder der Pflichtverteidiger von Herrn Doskozil, aber dass es selbstverständlich so ist, dass in einer Situation, wo die wirtschaftliche Entwicklung runtergeht, Budgetvoranschläge
aber
nicht mehr halten,
um 10-15%
klar. Und wenn ich die Zahlen und die Dokumente, das was heute in den Medien war, richtig rechne und die 50 Millionen in erneuerbare Energien investieren, die sich ja dann wiederum übersetzen in billigeren Strom und billigere Energieversorgung. Ja, dann ist das eine Investition.
Und ja, das
dann ist das eine Investition in die Zukunft, die no. sinnvoll ist.
Die sinnvoll ist,
wenn die, jetzt, ich rede aber gerade nicht von der Therme, ich rede von der Stromversorgung und der Energieversorgung der normalen Bürgerinnen und Bürger.
Wenn die in Zukunft
bürgerliche, billigere Energie bekommen, dann ist das natürlich etwas, was sich langfristig rechnet, nicht nur für die Bürger, sondern auch für die Unternehmen. Muss man sich aber anschauen, im Einzelnen das burgenländische Detail, das Budget, ich bin jetzt wirklich nicht der Experte fürs burgenländische Budget und ich nehme die Zahlen auch nur aus den Zeitungen, ob sie stimmen, kann man ja nachschauen.
Das ist ja beschlossen im Burgenland.
Ja, Sie sehen also, der Wahlkampf im Burgenland hat begonnen, das ist im Super.
Ach so, aber ich war jetzt gerade nicht Wahlkämpfer im Burgenland, das ist eher...
Eigentlich keine große Überraschung. Eigentlich wollten wir noch darüber diskutieren, warum eben zahlreiche Journalisten in Österreich sich von X vormals Twitter verabschiedet haben. Sie auch,
glaube ich. Ja, aber das ist eine alte Geschichte, brauchen wir nicht diskutieren. Wir können über den verrückten Nehammer diskutieren, an den Musk da anbietet.
Und Nehammer... Außerdem haben sich die ja nicht verabschiedet. Sie schauen ja alle brav mit, sie schreiben nur nichts mehr. Ne? Also das ist ein bisschen Voyeurismus-Verabschiedung und irgendwann werden sie draufkommen, dass auf ihrem Blues kein Mensch ist und werden wieder zurückkommen. So wie immer, sie schauen ja brav mit, weil anscheinend mit Blue Sky es nicht geht, das ist also lächerlich.
Ja. Ich finde es ja lustig, dass ihr da 40 Leute gehen von Twitter weg und gehen auf Blue Sky und ihr heult seit Monaten, Wochen
ich rum. Überhaupt nicht.
Eure Probleme möchte ich haben.
Ich finde es nur lächerlich.
Ja, wie gesagt,
also die Probleme, dass ihr falls haben wir nicht, glaube ich.
Ja, wie gesagt, der Kanzler hat Elon Musk in Paris am Rande der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre Dame getroffen.
Und hat er ihm zwei Kaffee gebracht, oder? Und hat ihm dann zwei Kaffee gebracht, weil er den nicht gekannt hat.
Er hat jedenfalls geschwärmt von Musk und von dem demokratischen Twitter bzw. X. Ja, meine Herren, wir sind wieder am Ende unserer Diskussionssendung. Danke, Robert Missig, danke, Heimo Leposchitz. Und trotzdem, vergessen Sie nicht, Österreich ist ein tolles Land mit sehr guten Menschen drin.